Es ist 30 Jahre her, dass Twin Peaks zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen ist und trotzdem ist sie für viele immer noch die beste Serie aller Zeiten. Wir klären heute im Podcast, was Twin Peaks so besonders macht und ob es sich auch heute noch lohnt, mit der Kultserie anzufangen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Streamgestöber. Das ist der Podcast von und mit der Moviepilot-Redaktion, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was es sich zu streamen lohnt, welche Serien ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft. Und im Endeffekt, wir erweitern eure Watchlist. Das ist unser Auftrag. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin die Chefredakteurin von Moviepilot und hier heute mit mir ist der liebe Patrick. Patrick Reinbott, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo Lisa, ja, ich arbeite auch beim Moviepilot, bin Junior-Redakteur und riesengroßer Twin Peaks-Fan, kann ich schon verraten.
Das trifft sich sehr gut, denn wir sprechen heute über Twin Peaks. Kleiner Hinweis zu Beginn, wir werden versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Ich denke, wir kriegen das auch ganz gut hin. Ich meine, so grundlegende Dinge wissen ja die meisten Leute auch schon über die Serie. Wir wollen es aber niemandem kaputt machen, der es noch nicht gesehen hat. Ich würde sagen, wir fangen mal mit so ein paar Fakten an. Wir haben schon gesagt, 30 Jahre ist die Serie alt. Am 10. September 1991 wurde Twin Peaks nämlich das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt. 2017 gab es nochmal eine dritte Staffel. Da war die letzte Folge dann am 3.9.2017, also auch schon ein paar Jahre her. Drei Staffeln insgesamt, 48 Episoden. Ich habe keine einzige davon gesehen, auch wenn mir wirklich seit Jahren wärmstens Twin Peaks ans Herz gelegt wird. Deswegen machen wir heute im Podcast ein bisschen. Es ist Überzeugungsarbeit eigentlich, die geleistet wird. Denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die wie ich so eine innere Sperre haben gegen diese großen Kultserien, weil einem einfach zu oft gesagt wurde, dass man die unbedingt gucken muss. Und ich bin dann so jemand, ich denke mir, muss ich wirklich? Ich brauche so ein bisschen meine eigene Zeit dafür. Deswegen, Patrick, du musst mich heute überzeugen. Mhm. Hast du denn Serien, wo du weißt, eigentlich sollte ich die gucken und wahrscheinlich würden mir die gefallen, aber irgendwie will ich gerade nicht.
Ja, also mir geht's da nicht so mit den großen Serienklassikern. Da habe ich schon immer versucht, die zu schauen oder zumindest angefangen. Aber jetzt gerade bei den ganzen neuen, aktuellen Serien, da gibt's jetzt immer wieder Sachen, die so gefeiert werden. Jetzt auch bei uns, bei Moviepilot zum Beispiel in der Redaktion, wird da wöchentlich drüber geschwärmt. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu schauen. Also so als Beispiel würde ich auch Ted Lasso nennen, das gerade super abgefeiert wird und alle lieben und da habe ich noch nicht mit angefangen, leider. Oder was jetzt auch bald in die dritte Staffel geht, Succession, das interessiert mich auch extrem.
Das ist so gut.
Ja, da höre ich so viel Hype und das möchte ich auch unbedingt noch anfangen und dann auch schauen. Und ja, es gibt so viel gerade an Serien, einfach jede Woche kommt gefühlt was Neues dazu und das ist schwierig dann auch, gerade wenn es jetzt Sachen sind, die schon irgendwie mehr als ein, zwei Staffeln haben, wo man dann irgendwie gleich so viel gucken muss, da ist bei mir dann die größte Trägheit, dass ich sage, oh, jetzt überhaupt mich überwinden, da einzusteigen, das ist das Schwierigste eigentlich, aber ja, es ist leider regelmäßig so. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ich habe auch wirklich dann eine Überwindung, so, dass ich dann oft das Gefühl habe, es fühlt sich jetzt zum einen so ein bisschen wie eine Hausaufgabe an, weil wenn man dann den Leuten sagt, die einem das die ganze Zeit empfehlen, dann wollen die natürlich auch so eine ganz fundierte Meinungsabgabe von einem dann am Moment. So, also ich weiß noch, als ich dann irgendwann mich endlich überwunden habe, Breaking Bad zu gucken, fand ich es natürlich mega geil. Aber dann muss man danach erstmal so gefühlt sehr viele Gespräche führen und dann so, ja, du hattest recht, ich hätte es schon viel früher gucken müssen. Wie fand ich den Twist? Ach so, ja, so und so. Meine Theorie zum Schluss ist folgende. Es ist so ein bisschen, man kann es dann nicht einfach nur so für sich gucken und sich dann daran erfreuen, sondern es ist so, es fühlt sich nach Hausaufgabe an und oft auch so ein bisschen wie Arbeit. Ich habe zum Beispiel irgendwann dann auch mal mit Supernatural angefangen, aber zu einem Zeitpunkt, wo es auch schon, glaube ich, 9 Staffeln gab und dann ist es auch direkt so, dann verpflichtet man sich gefühlt. Man kann natürlich jederzeit abbrechen, aber dann habe ich das Gefühl so, ach, oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich so viel Zeit in meinem Leben dafür freiräumen möchte.
Ja. Ja, man fühlt sich da auch immer ein bisschen so, als würde man hinterherhängen, gerade wenn jetzt andere das schon längst gesehen haben und man ist noch so am Nachgucken und dann wirkt man auch irgendwie immer, man fühlt sich so ein bisschen abgeschlagen dann so. Man will jetzt aufholen, mitreden können und das ist dann manchmal auch ein bisschen frustrierend, dass man es jetzt nicht so für sich genießen kann. So geht mir das dann auch manchmal, dass ich so irgendwie so, keine Ahnung, out of touch wirkt, so ausgedrückt irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ja, wenn ihr als Zuhörende gerade, wenn ihr so Serien habt, wo ihr euch denkt, oh Gott, die wird mir seit Jahrzehnten gefühlt empfohlen und ihr seid noch nicht über euren Schatten gesprungen oder ihr denkt euch, irgendwie habe ich doch keinen Bock, auch wenn es mir wahrscheinlich gefallen würde, schreibt uns gerne am Ende der Folge, sagen wir euch auch nochmal, wo ihr uns überall erreichen könnt. Das ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das Schöne auch ja an Diskussionsformaten auch über Popkultur und über Serien und über Filme ist, dass man sich da immer so ein bisschen austauschen kann und dann auch so Gleichgesinnte findet, die dann vielleicht ganz ähnliche, weiß ich nicht, innere Ängste ausleben, wenn die nächste große Serie mit 15 Staffeln empfohlen wird, die man unbedingt sofort gucken muss und wo man sich dann da so ein bisschen raussteht von wegen, ach ja, nee, die ist schon auf meiner Liste. Und es existiert natürlich keine Liste, aber man sagt es immer so und hofft dann, dass man nicht mehr darauf angesprochen wird. Ja, aber ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Ich habe es schon gesagt, ich habe keine einzige Folge von Twin Peaks gesehen. Ich glaube aber, dass ich es richtig krass lieben könnte. Und deswegen werde ich dir heute einfach super viele Fragen stellen,
Ja,
Patrick,
sehr
damit
gerne.
du mich und vielleicht auch viele Leute, die jetzt den Podcast hören und auch noch nicht so zu 100% überzeugt sind, damit du uns überzeugen kannst. Vielleicht steigen wir einfach mal ein mit, worum geht's denn eigentlich in Twin Peaks? Was passiert da?
Ja, oh, wo fängt man da an? Ich fange mal relativ grundlegend an. Twin Peaks handelt, wie der Name schon sagt, von der US-Kleinstadt Twin Peaks. Und in der ereignet sich ein Mord. Damit geht gleich die erste Folge los. Also es wird die Leiche von Laura Palmer gefunden. Und Laura Palmer ist so ein bisschen die klassische Highschool-Königin gewesen im öffentlichen Ansehen. Also sie war diejenige, von der die ganzen Jungs an der Schule geschwärmt haben. Sie war beliebt auch bei den Mädchen da und war so klassische, so auch dieses Schönheitsideal und was man sich eben unter dieser klassischen Highschool Queen vorstellt. Und es geht darum, dass ihre Leiche gefunden wird, ziemlich brutal. Sie ist nackt, wird sie gefunden, in Plastikfolie eingewickelt am Flussufer und ist vorher auch vergewaltigt worden. Also so ein ganz schlimmer Einschnitt in dieses verschlafene Kleinstädtchen Twin Peaks. Und in der Handlung der Serie geht es dann darum, dass der FBI Special Agent Dale Cooper nach Twin Peaks geschickt wird und um in diesen Fall zu ermitteln. Und es stellt sich schnell heraus, dass der Mord an Laura Palmer im Prinzip nur der Aufhänger ist, um in diese kleine Stadt einzutauchen, um die ganzen Bewohner da näher zu erkunden und dadurch ganz viele dunkle Geheimnisse zu lüften. Es wird auch relativ bald klar, dass Laura Palmer auf keinesfalls diese unschuldige, reine Highschool-Königin war, von der alle den Eindruck hatten, sondern dass sie auch einige dunkle Geheimnisse hatte und es geht im Prinzip darum, nach und nach aufzudecken, wer steckt dahinter und relativ schnell, nach nicht mal 2 Folgen, ist auch klar, es geht da auch nicht nur mit natürlichen Dingen zu, also es kommen auch relativ schnell übernatürliche, surreale Elemente ins Spiel und das ist es im Prinzip, das ist so die legendäre, fast schon Grundstory von Twin Peaks, so der Mordfall, das Eintauchen in diese Kleinstadt, die Geheimnisse der Bewohner. Das ist so die Kunststory von Twin Peaks, ja.
Ich finde dann diese Genremischung tatsächlich auch ganz spannend, weil an sich klingt es für mich jetzt theoretisch schon spannend, einfach okay, zwischenmenschliche Geheimnisse werden aufgedeckt, nichts ist auf den ersten Blick so, oder nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und dann dieser Mystery-Charakter, der da noch mit reinkommt, das ist ja eigentlich schon ein bisschen risikoreich. Also ergänzt sich das gut? Hast du das Gefühl, diese Mystery-Seite macht es noch mal besonderer oder hättest du die gar nicht gebraucht für eine gute
Ich
Geschichte?
finde, die macht es super besonders. Also, das macht die Serie sehr aus. Gerade dieser Mix, den man bis dahin auch noch nie gesehen hatte damals, das macht das Besondere von Twin Peaks aus. Also, es ist im Grunde, fängt es an wie so eine Crime-Serie, so ein Kriminalfall. Dann kommt aber eben schnell auch dieses Seifenoper-mäßige mit rein, was teilweise auch schon sehr kitschig und absichtlich überzogen dargestellt wird. Und dann gleichzeitig aber auch dieses sehr düsteren, surrealen Mystery-Elemente und das teilweise ergänzt sich es wirklich fast gar nicht, kann man sagen. Also es ist absichtlich so, dass es sich immer wieder sehr beißt und im Weg steht. Also die Serie wechselt auch unglaublich oft dann die Stimmungen, die Tonlagen. Es kommt eine lustige Szene, bei der man wirklich lachen kann, die dann aber im gleichen Moment umschwenkt in sowas extrem Ernstes, Tragisches, Düsteres. Also die wechselt innerhalb einzelner Folgen so oft auch dann den Erzählton und hat aber trotzdem die ganze Serie hindurch so einen, das ist schwer zu beschreiben, dieses Twin Peaks-Gefühl, dass man in diese Welt eintaucht. Das ist für mich eigentlich das Beste an der ganzen Serie, dass man wirklich so ein Gefühl für diese Stadt bekommt und was, und dass sich eben diese ganzen einzelnen Aspekte, so dieses Mysteriöse, das Traurige, das Lustige, das vermischt sich alles zu so einer Twin Peaks-Grundstimmung, die einen extrem in diese Welt reinzieht, aus der man dann irgendwann gar nicht mehr raus will.
Weil gerade das Wort surreal schon gefallen ist, die Serie ist ja auch von David Lynch, der ja auch dafür bekannt ist, als Regisseur gerne mal auch visuell und erzählerisch so ein bisschen auszurasten. Ich glaube, ich werde niemals vergessen, wie ich mit einer Freundin das erste Mal Eraserhead geguckt habe.
Oh ja.
Also der zeigt ja auch gerne Sachen, die man so vorher noch nicht gesehen hat.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, das ist 1991, haben wir beide wahrscheinlich noch nicht so super aktiv, wenn wir da überhaupt schon gelebt haben. Patrick, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, fällt mir gerade auf.
Ja, also die Serie ist in Deutschland ein Jahr gelaufen, bevor ich geboren bin. Ich bin 1992 geboren, deswegen.
Na, siehst du mal.
War ich da.
Ich war da 2 Jahre schon alt, aber habe da natürlich auch noch keinen Einblick gehabt in die TV-Landschaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dass es da was eingeschlagen ist wie eine Bombe, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähnlich ambitioniert klingende, auch erzählerisch ambitioniert und neu klingende Serien Anfang der 90er dann auch so mit diesem Düsteren und diesem Brutalen so regulär im Fernsehen gelaufen sind.
Ja.
Also vielleicht war Twin Peaks da auch einfach so eine Vorreiterserie, die deswegen auch 30 Jahre später für viele noch so super präsent im Kopf ist.
Absolut, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es in Deutschland im Einzelnen war, aber die Serie ist ja 1990 in den USA gestartet und da hat sie wirklich einen Hype ausgelöst im Fernsehen, den es bis dato noch gar nicht gab. Also es gab in den 80ern, ging es ja los mit Serien, mit dem Serienhype immer stärker und da waren die Genres aber noch viel starrer und strikter eingeteilt. Da hatte man auch schon so Soap-Operas, eben die Seifenopern wie Dallas oder sowas, was die Leute dann geguckt haben. Oder man hatte schon so Krimiserien, Polizeiserienformate oder so diese Anwaltsrichterformate wie dann später Law and Order oder sowas. Das gab es in den 80ern viel. Aber Twin Peaks war dann wirklich so die erste Serie, die einfach diesen Genre-Mix zelebriert hat im Fernsehen. Und das hatten die Leute bis dahin noch nicht gesehen. Sie hat dann auch so ein gesellschaftliches, also es war wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, weil sie diese sogenannte, im Englischen sagt man Watercooler-Serie, also es ging wirklich darum, dass die Leute die neue Folge geschaut haben, zum Beispiel Sonntagabend oder am nächsten Morgen auf der Arbeit hier bei diesem Wasserspender oder bei am Kaffeeautomaten, bei der Kaffeemaschine haben sie dann die ganze Zeit über Twin Peaks geht und über ihre Theorien, was jetzt noch passieren kann, was das alles bedeutet, also sie war wirklich auch so, ja, das Gespräch der Stunde einfach, als die Serie angefangen hat, das war wirklich ein Phänomen, das es bis dato noch gar nicht gab, weil vor allem damals noch, heute kennt man das ja, dass die Leute, finde ich, mehr über Serien als über Filme reden, aber damals war es halt noch so, dass Kino so die höhere Kunstform war, die dann wirklich auch gesellschaftlich diskutiert wurde und Serien waren eher so, ja, man schaltet jetzt mal den Fernseher ein, lässt sich so berieseln, kann teilweise auch die Folgen unabhängig voneinander schauen, das gab es ja dann trotzdem danach auch noch, dass man einfach so einzelne Folgen guckt von so Kriminalserien oder so, die dann in sich abgeschlossen sind und man guckt das so nebenbei vom Fernseher und Twin Peaks war wirklich das erste Mal so, dass Fernsehen auch in den USA als so eine neue Kunstform auch tatsächlich eingeschlagen hat, dass man sagt, sie sah auch einfach anders aus als alles, was davor kam, so durch den Einfluss von David Lynch, der ja vorher schon als Regisseur gefeiert wurde, der ganz ungewöhnliche, teilweise Kunst- und Albtraum-Szenen in den Mainstream auch gebracht hat und das, den Stil hat er dann auch bei Twin Peaks weiterverfolgt und deswegen sah die Serie eben auch sehr, sehr nach Kino aus im Vergleich zu dem, was sonst im Fernsehen lief und das hat einfach einen ganz neuen Boom ausgelöst, als Twin Peaks angefangen hat. Das war nicht vergleichbar mit irgendwas, was es vorher gab.
Ich finde das total spannend, mit dieser Watercooler-Bezeichnung, weil ich tatsächlich, während du erzählt hast, so dran zurückdenken musste, ich glaube fast die einzige Serie, wo ich das jetzt auch so, ne, im Bürokontext mitbekommen habe, war von ein paar Jahren bei Game of Thrones, dass man da immer wusste, okay, man trifft sich morgens vorm ersten Redaktionsmeeting irgendwie in der Küche beim Kaffeeautomaten und dann so, hast du die neue Folge schon gesehen? Ja, ich bin auch um 6 Uhr morgens aufgestanden, um die zu gucken, bevor ich ins Büro gefahren bin.
Ja.
Und dass man da wirklich auch, und das ist so, ne, also wir besprechen ja hier in dem Podcast auch ganz, ganz viele Serien einfach bei Streaming-Anbietern, wo dann oft eine komplette Staffel auf einmal veröffentlicht wird. Und ich merke auf jeden Fall auch, dass ich das bei vielen Serien total brauche. Aber ich glaube, dass bei manchen Serien, gerade auch bei Game of Thrones, so dieses, man hat eine Folge pro Woche und man hat danach erstmal so sehr viel Zeit, mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, die auch alle auf dem gleichen Stand sind wie man selbst. Das kann so ein Guckerlebnis auch total bereichern, finde ich.
Ja, es geht mir auch total so. Also ich habe auch das Gefühl, immer wenn zum Beispiel Netflix-Serien auf einen Schlag veröffentlicht, dann sind das immer so Stoßzeiten, so da wird alles sehr dicht auf ein Wochenende verteilt, wo das dann die meisten Leute gucken und dann ist es aber nach ein paar Tagen schon wieder aus dem popkulturellen Gedächtnis, sage ich jetzt mal, verschwunden und eine Woche später kommt schon wieder das nächste und das wirklich so eine Diskussion, eine dauerhafte entsteht wöchentlich, das hängt für mich auch viel damit zusammen, dass wirklich nur eine Folge pro Woche ausgestrahlt wird. Nach Game of Thrones, wo ich das ein bisschen zuletzt wieder beobachten konnte, war zum Beispiel bei WandaVision, der Marvel-Serie, die ja dann auch, Disney Plus hat ja auch angefangen, auch mit Star Wars-Serie Mandalorian zum Beispiel, dass sie auch nur eine Folge pro Woche veröffentlichen. Und da ist es mir dann auch aufgefallen auf Twitter oder so, dass da wirklich über die einzelnen Folgen viel diskutiert wurde. Gerade WandaVision hatte ja auch sehr viel Mystery- und Rätselfaktor, dass man da wirklich über die einzelnen Folgen ganz viel spekulieren konnte, was bedeutet das jetzt, was sind die ganzen Geheimnisse und versteckten Bedeutungen, die Easter Eggs, und ich glaube, da ist dieses wöchentliche Ausstrahlungsformat einfach ganz wichtig und wertvoll, um da noch diesen Dialog zu schaffen, der wirklich länger dauert, als jetzt irgendwie am Wochenende 2-3 Tage lang kommen da irgendwie die Hot Takes und die Leute diskutieren da kurz und dann ist es schon wieder verschwunden. Dann ist es nicht so relevant. Ich glaube, diese Relevanz hat viel mit dieser wöchentlichen Ausstrahlung zu tun, was, glaube ich, auch einige wieder gerne annehmen, weil man dachte ja, Netflix macht das jetzt einmal, dass sie jetzt die Staffeln auf einmal raushauen und die Leute sind so an dieses Bingen auch gewöhnt, dass sie gar nichts anderes mehr wollen. Aber ich habe das Gefühl, wenn es jetzt so vereinzelt wieder dazu kommt, dass eine Folge pro Woche nur kommt, dass das für viele auch angenehm ist. So, sie müssen nicht alles so schnell geballt gucken. Die Folgen haben mehr Zeit, sich zu entfalten, auch dann die Serie an sich. Ich glaube, das wird jetzt schon, das hat schon ein kleines Comeback jetzt auch gefeiert, die letzte Zeit.
Ich habe das Gefühl, auch bei den Apple TV Plus Serien, bei den großen, machen sie das generell so. Also ich habe kürzlich auch angefangen, Mythic Quest zu gucken, was so eine, ja, Office, ja, Sitcom, würde ich fast sagen, ist, die in so einer in der Videospielbranche spielt. Und da war ich dann so richtig drin und wollte dann so, okay, nächste Folge. Und dann so, wie, Moment, ich muss jetzt mehrere Tage warten. Dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so total irritiert war, weil ich mir dachte, aber das ist doch von einem Streaming-Anbieter für einen Streaming-Anbieter produziert. Und trotzdem ziehen die das so auseinander. Ich glaube, bei The Morning Show machen sie es ja auch so.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch echt ein Versuch ist, irgendwie dann so, keine Ahnung, so eine Serie auch nochmal größer zu machen. Oder wie du schon meinst, auch die Diskussion darum größer zu machen. Aber ich glaube, wir kommen ja später auch noch so ein bisschen darauf, was so das nächste Twin Peaks werden könnte. Deswegen bleibt gerne weiter dran. Weißt du denn noch, wann du das erste Mal auf Twin Peaks gestoßen bist? Du meintest ja schon, als das zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde, warst du noch gar nicht geboren.
Genau, also ich habe es erst viel später für mich entdeckt. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr das genaue Jahr, wann ich es zum ersten Mal geschaut habe. Es ging auf jeden Fall damit los, dass ich David Lynch entdeckt habe und David Lynch bis heute auch mein absoluter Lieblingsregisseur ist. Also dadurch habe ich natürlich dann auch Twin Peaks entdeckt. Ich habe seine Filme geschaut, ich bin so ganz tief auch in seine Biografie eingetaucht, habe mich mit ihm beschäftigt, so als Person, als Regisseur. Und da blieb es dann auch nicht aus, dass ich irgendwann auch Twin Peaks schauen wollte, nachdem ich die Filme alle schon so begeistert geguckt habe. Und das erste Mal Twin Peaks, Ich würde jetzt mal schätzen, es war ungefähr 2009, 2010. Da habe ich mir dann die DVD-Box, die alte, noch gekauft und habe das dann geguckt. Und tatsächlich war es bei mir so, ich war beim ersten Mal schauen noch nicht so fasziniert und geflasht, weil ich auch mit sehr hohen Erwartungen rangegangen bin, weil da schon der Status einer der besten Serien, vielleicht die beste Serie aller Zeiten. Und dann habe ich das angefangen zu schauen und war noch nicht so gepackt von der Serie. Ich erinnere mich auch tatsächlich gar nicht mehr, ob ich sie damals schon komplett bis zum Ende dann geguckt habe oder irgendwann dann aufgehört habe. Auf jeden Fall ist Twin Peaks da erstmal nicht so das Riesenthema bei mir gewesen. Ich war dann wirklich wieder mehr bei den David Lynch-Filmen. Und dann war es 2014 so, dass Twin Peaks in Deutschland nochmal neu auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Und da kam dann auch ein Trailer raus, wo dann gezeigt wurde, wie das Bildmaterial auch restauriert wurde. Das hat neue Farbkorrektur bekommen, es sah einfach ganz anders aus und da wusste ich schon, ich will die Serie unbedingt nochmal sehen, auch in dieser deutlich besseren Qualität jetzt und habe mir dann diese Blu-ray-Box gleich geholt, als sie rauskam und 2014 habe ich dann 10 Tage lang die komplette Serie geguckt auf Blu-ray und das war wirklich so ein Urknallerlebnis für mich, so ich habe die Serie nochmal mit komplett anderen Augen gesehen, auch weil die eben so schön in HD restauriert war, sie sah unglaublich toll aus, ich bin da viel mehr in diese Welt konnte ich eintauchen und war total fasziniert und gebannt. Und nach diesen 10 Tagen, da war ich wirklich so ein, wollte ich gar nicht mehr aufhören, war ich wie in so einem Rauschgefühl, was dann immer noch anhält. Ich habe jetzt die letzten Jahre Twin Peaks, die alte Serie, nicht nochmal geschaut, aber immer wieder, wenn ich an die Serie denke, habe ich gleich wieder dieses Gefühl, das ich damit verbinde, was ich bei fast keiner anderen Serie habe, diese spezielle Atmosphäre, dass da dieses Gefühl, das einfach geschaffen wird und das macht die Serie für mich heute wirklich zu meiner absoluten Lieblingsserie immer noch.
Würdest du sagen, dass es was ist, worauf man sich auch wirklich so einlassen muss? Also wenn du sagst, du hast es beim ersten Mal gucken, hat es dich gar nicht so gecatcht. Ist es was, wo du wirklich, wo man sich bewusst machen muss, was da jetzt passiert und auch offen dafür sein muss?
Ja, denke schon. Ich glaube, man merkt schon relativ schnell, ob die Serie was für einen ist, wenn man die ersten 2 bis 3 Folgen schaut. Also die hat schon extrem diesen David Lynch-Stil auch in den ersten Folgen. Und da merkt man, glaube ich, schon, ob es was für einen ist. Es ist ja eher so, da kann ich dann auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, dass die Serie hinten raus auch für viele Fans Probleme bereitet hat. Aber gerade so dieses darauf einlassen, klar, das finde ich auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, man schaut mal eine Folge von Twin Peaks, dann guckt man irgendwie noch den Film, noch andere Serien zwischendrin, sondern man sollte sich wirklich auf die Serie einlassen, vielleicht dann auch das Außenrum so ein bisschen ausblenden, was noch so in der ganzen Medien- und Popkulturlandschaft ansteht, was natürlich heutzutage, ich weiß es selber, schwieriger ist als je zuvor, einfach das andere zu ignorieren, was es noch alles so gibt. Aber so, ich würde auch nicht empfehlen, sie richtig krass zu bingen, irgendwie so. Ich meine, ich habe sie auf 10 Tage verteilt geschaut, das war auch schon ein relativ strammes Tempo, aber man kann die, glaube ich, schon auch eher genussvoll gucken, dass man so 1, 2 Folgen am Tag schaut vielleicht und dann so über einen Zeitraum verteilt ist. Die alte Serie, die Originalserie hat ja so 30 Folgen, also das kann man schon auch, das ist ja jetzt auch nicht riesig, dass man sagt, man ist überfordert mit der Zahl der Episoden oder mit der Länge. Und ich finde, man kann das schon sehr genussvoll sich einteilen und sollte schon bewusst einfach da in diese Welt eintauchen, sich darauf einlassen.
Wenn du dir jetzt, oder ich fange den Satz anders an. Also wenn mir Leute Serien empfehlen, dann suchen die sich oft so einen Moment, den sie mir dann so verkaufen, wo sie sagen, wegen dieser Szene, da wusste ich, das ist eine richtig geile Serie. Das ist bei The Sopranos, hat mir ein Bekannter zum Beispiel erzählt, da gibt es dann halt irgendwie so ein, ich glaube bei so einem Polizeimeeting oder was auch immer, auf jeden Fall gibt es halt so ein riesiges Board, wo so verschiedene mafiöse Charaktere so aufgeschlüsselt werden und merkt so, oh shit, okay, die sind denen irgendwie auf der Spur. Und währenddessen läuft Paparazzi von Exhibit im Hintergrund, was ein unfassbarer Gänsehaut-Song für mich ist generell. Und mein Bekannter kam so, Lisa, ich habe diese Szene gesehen und die wird dich komplett überzeugen. Du musst mit dieser Serie anfangen. Und keine Ahnung, bei Breaking Bad gibt es ja auch so mehrere Szenen, oft auch in Verbindung mit Musik, weil man mich damit immer kriegt, ehrlich gesagt. Wo Leute dann sagen, guck mal, aber es gibt diese eine Szene und die ist so toll und die steht stellvertretend dafür, warum diese Serie so toll ist, du musst sie gucken. Hat Twin Peaks für dich so eine Szene, ohne jetzt irgendwie krass zu spoilern, aber so eine Szene, wo du, wenn du das jetzt jemandem empfehlen müsstest, sagen würdest, guck mal, so geil ist es und diese Szene bringt alles zusammen, was das so geil macht?
Ja, also es gibt viele herausragende Szenen in Twin Peaks. Es ist schwierig, sich da einzeln rauszupicken. Aber so eine der denkwürdigsten Szenen, die auch ständig erwähnt wird, ist sie, im Englischen heißt sie Red Room, die Red Room-Szene, im Deutschen ist es einfach der rote Raum. Das ist eine Szene, die relativ früh auch schon kommt, Ende der zweiten Episode. Und das ist so der Moment, wo man wirklich merkt, was in dieser Serie noch mehr drinsteckt, als jetzt nur dieser Mix aus Crime und Seifenoper, sondern das ist das Ende. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt, man kann es eigentlich nicht viel spoilern, weil es eher um das Erleben geht, als jetzt wirklich zu wissen, was da passiert. Es geht um eine Traumsequenz, die die Hauptfigur Dale Cooper hat, und im Traum findet er sich auf einmal in so einem roten Raum wieder, der so ganz spezielles Fußbodenmuster auch hat, und er sitzt da und man weiß gar nicht, wo er sich da befindet. Das ist halt so eine klassische David Lynch surreale Albtraumsequenz, und da sitzt er eben in einem Raum und sieht Laura Palmer, die Tote, und unterhält sich kurz mit ihr, und in einem Raum ist es auch so, dass alle so eine spezielle Rückwärtssprache sprechen. Also das ist auch ein ganz komischer Effekt. Da haben die Schauspieler, glaube ich, alle den Dialog rückwärts abgelesen und dann wurde das Ganze wiederum vorwärts abgespielt, und das hat so einen ganz befremdlichen Effekt, wie die Leute da miteinander reden. Das wird dann auch mit Untertiteln eingeblendet, was sie da überhaupt sagen, weil man es sonst gar nicht versteht. Das ist so eine ganz konfuse, wie so eine Fantasy-Sprache. Und in diesem roten Raum begegnet eben Dale Cooper der toten Laura Palmer wieder. Es tanzt auch noch ein Zwerg durch diesen Raum. Es gibt auch noch einen Riesen in der Serie. Also die Serie spielt auch teilweise viel mit so fast schon Märchenmotiven. Und aber diese eine rote Raumsequenz, da bekommt eben auch dann Dale Cooper von Laura Palmer was geflüstert und er wacht dann aus diesem Traum auf und sagt so, er ruft dann gleich den Sheriff an in der Stadt, er ist ja noch relativ neu da, und sagt so, ich weiß, wer der Mörder ist, und gleich nach der zweiten Folge, und legt dann auf, und dann ist die Folge vorbei, dann gibt's einen Cliffhanger. Und das ist so dieser Moment, wo man merkt, das ist eine unglaubliche Szene, die wirklich so surreal und faszinierend ist und die es vorher eben in der Serie dann auch in der ersten Folge so noch nicht gab, wo man merkt so, da steckt wirklich noch was ganz anders sind, was so dieses übernatürliche Mystery-mäßige angeht, und das ist so dieser herausragende Twin Peaks-Moment einfach von der kompletten Serie, den man immer wieder sich auch teilweise dann anschauen kann. Gibt's auf YouTube auch Clips dazu, in der man sich das anschauen kann, und das ist eine unglaublich ikonische Szene, die so faszinierend ist und toll gestaltet, und ja, da kann ich nur von schwärmen, wenn ich daran zurückdenke.
Ich finde, das spricht ja auch nochmal für das, was du schon gesagt hast, dass das so besonders damals eigentlich in der TV-Landschaft war. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich komme nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause und ich weiß, mein Fernseher ist für mich da, um mich so berieseln zu lassen, und dann schalte ich da so durch und dann lande ich plötzlich zufällig beim Durchseppen in dieser Szene. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das halt für viele Leute so komplett kompletter Mindfuck war, damals schon.
Ja, klar, also gerade damals, ich glaube, heute ist es für viele so, man kennt jetzt schon so viele Serien, die teilweise ja auch Twin Peaks-Elemente aufgegriffen haben, oder gerade was so Mystery-Serien angeht mit übernatürlichen Sachen, das ist heute, da gibt's ja unglaublich viele, aber wenn ich mir vorstelle, damals Anfang der 90er, so eine Szene, gerade wenn die Serie anfängt und einem so ein bisschen erstmal was Realistisches an die Hand gibt mit dem Mordfall, mit der Kleinstadt, mit den Bewohnern, so ein bisschen was Seifenopermäßiges auch hat. Es geht ja auch so ein bisschen um das Highschool-Leben, so die jungen Figuren so untereinander, das Liebesleben, die Affären und so. Das hat schon so einen Seifenoper-Charakter, der einen auch packt so, wenn man da auch jetzt nicht ganz abgeneigt ist, diesem ganzen Seifenopern-Thema. Aber ja, dieser Moment, wenn dann diese Red Room-Sequenz kommt, die ist wirklich so, da ist man einfach baff. Das gab's vorher so im Fernsehen noch nie zu sehen. Und das ist unglaublicher Effekt, den diese Szene hat. Und die eben, das ist nur der Auftakt, das kommt dann, die ganze Serie verstreut hat dann immer wieder solche Momente, in denen man nie weiß. Vor allem, das ist so der David Lynch-Effekt, dass die auch nie, die kommen oft so aus dem Nichts einfach. Die brechen so in dieses Alltägliche ein. Man hat in der Szene vorher was gesehen, was komplett banal eigentlich ist, so was Alltägliches. So der Agent kommt so ins Hotelzimmer zurück, er legt sich schlafen. Das passiert eigentlich. Man denkt, die Folge hat so einen ruhigen Ausklang, und dann bricht so aus dem Nichts so diese super fremdartige, surreale Sequenz auf einen ein. Und das ist so, das macht es halt total besonders, auch heute noch, wenn man das sieht.
Jetzt gibt es natürlich so über die Jahrzehnte verteilt viele Serien, die irgendwas neu oder anders gemacht haben. Twin Peaks ist aber für mich wirklich so, also ich glaube, man könnte theoretisch zumindest ne, so im mit westlicher Popkultur aufgewachsenen Welt könntest du random irgendeinen Raum betreten, Twin Peaks reinrufen und du findest wahrscheinlich immer irgendeine Person, die dazu eine Meinung hat oder zumindest weiß, worauf du damit anspielst. Und das schaffen ja dann tatsächlich doch nur wenige Serien. Wie würdest du denn die Auswirkungen von Twin Peaks so auf die Popkultur im Generellen bezeichnen? Gab es danach viel, was ähnliche Elemente aufgegriffen hat? Weil allein, wenn ich dir jetzt schon zuhöre, habe ich direkt so mehrere Serien gerade auch im Kopf, wo ich mir denke, das hat zumindest, klingt ähnlich, so vom Aufbau her, so von wegen, alles sieht eigentlich so verschlafen und klar, irgendwas Schlimmes ist passiert, aber man denkt, es ist relativ straightforward und der Mörder soll halt gefunden werden oder das Geheimnis soll aufgedeckt werden und eigentlich ist das, was sich hinter dem initialen Moment oder dem initialen Geheimnis, dem initialen Mord verbirgt, viel, viel tiefgreifender und oft auch viel, viel abgründiger.
Ja, also es ist wirklich so, Twin Peaks ist für mich so eine richtige Ursprungsserie, aus der ganz viel entwachsen ist, was wir heute an Serien kennen. Sie war unglaublich prägend und einflussreich für viele. Viele haben es auch offen zugegeben, so Showrunner von Serien, die wirklich das explizit genannt haben. Bei anderen ist es dann mehr oder weniger offensichtlich erkennbar, aber sie hat so viele Serien nach sich gezogen, geprägt, die irgendwas von Twin Peaks aufgegriffen haben. Teilweise einzelne Elemente dieser Genres, die da eben vermischt werden, die haben sie dann einzelner oder separater verfolgt, sage ich mal. Und da gibt's unglaublich viele, auch popkulturell in den 90ern, als es losging, da gab's dann auch Simpsons-Parodien zu Twin Peaks. Es gab, selbst die Sesamstraße hat eine Twin Peaks-Referenz irgendwann eingestreut. Also es hat wirklich kreuz und quer alle möglichen Sachen geprägt. Es gab natürlich auch in den Late-Night-Shows und so wurde das auch ständig dann aufgegriffen. Aber so, wenn wir direkt von Serien sprechen, da gibt's vieles. So mit das Bekannteste, was relativ schnell nach Twin Peaks auch kam, ist Akte X auf jeden Fall. Das ist so eine der Serien, die wahrscheinlich ohne Twin Peaks nicht entstanden wäre. Der Akte X-Showrunner Chris Carter hat auch Twin Peaks ganz deutlich als Referenz genannt, was eben diesen Mystery-Faktor angeht. Wenn man Twin Peaks ein bisschen weiterschaut, so in der zweiten Staffel, wo es dann wirklich immer verwirrender und konfuser teilweise auch wird, die Serie sich so ein bisschen in der eigenen Weirdness verheddert, fast schon für viele. Davon hat Akte X ganz viel genommen, dass sie eben speziell auf diese Mystery-Faktoren des Sci-Fi, Aliens, UFOs, dieser ganze Hype, der dann nochmal entstanden ist durch Akte X, da ist viel auch schon in Twin Peaks gewesen. David Duchovny auch, der in Akte X ja Mulder spielt, der hat auch schon eine kleine, sehr schöne Rolle in Twin Peaks tatsächlich in der zweiten Staffel. Da spielt er eine Transgender-Agentin.
Ach was.
Ja, und eine super Figur auch, weil das war auch ein bisschen revolutionär damals, weil man es vorher auch kannte, dass so Tanzfiguren in Serien Anfang der 90ern noch gar nicht so etabliert waren. Teilweise wurden die ja auch eher leider so ein bisschen humorvoll aufgezogen, so lustig. Und Twin Peaks hat diese David Duchovny-Figur, Denise, schon super ernst genommen, eine richtig starke Figur daraus schon gemacht, wo dieser ganze Transgender-Faktor auch überhaupt nicht irgendwie kurios dargestellt wurde oder so, sondern so eine ganz, ja, auch eine Figur, die von der Hauptfigur Dale Cooper auch total wertgeschätzt wird und damit eingebracht wird. Und das ist jetzt keine Riesenrolle in der Serie, aber es ist schon sowas, was aufgefallen ist. Und eben dadurch, dass David Duchovny da schon aufgefallen ist, wurde er wahrscheinlich dann auch für Akte X berücksichtigt und hat dann da seine Paarrolle als Fox Mulder angenommen. Und das ist so, ja, Akte X ist so mit der größte Twin Peaks-Nachfolger, der so in den 90ern dann auch direkt gestartet und nochmal natürlich so einen eigenen Riesenhype dann auch ausgelöst hat.
Ich habe jetzt so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, vielleicht auch, wenn man es so zuerst hört, absurdes Beispiel, was ich jetzt die ganze Zeit im Kopf habe und was ich jetzt vielleicht untrennbar für immer mit Twin Peaks verbinde, auch wenn da die Parallelen vielleicht gar nicht so groß sind, wie ich gerade denke, dass sie sind. Aber ich glaube, die erste Serie, die ich auch als Teenager unfassbar durchgesuchtet habe und jede Woche wirklich vom Fernseher geklebt habe, wenn die neue Folge kam, war Desperate Housewives. Mhm. Also diese Serie, die startet mit einem Suizid. Eine Hausfrau in so einer poschen Vorstadt bringt sich um und ihre Freundinnen versuchen herauszufinden, warum das so passiert ist. Und dann, das ist aber nur so, keine Ahnung, die Spitze des Eisbergs und eigentlich gibt's da noch ganz viele andere, immer düster werdendere Geheimnisse, die da irgendwie drunter liegen. Und na, es ist mir durchaus bewusst, dass Desperate Housewives nicht an die an die Klasse von Twin Peaks heranreicht. Und ich möchte jetzt auch bitte nicht gesteinigt werden von Leuten, weil das jetzt so, keine Ahnung, Gotteslästerung ist, dass ich diesen Vergleich ziehe. Aber ich finde, dass das eigentlich so, ne, dieser Aufbau von wegen etwas ist passiert und man denkt, es geht jetzt nur darum, diese eine Sache aufzuklären. Aber das, was dahinter steckt und was dann eben auch mehrere Staffeln füllt, ist eigentlich viel, viel größer. Und so diese Fassade, die ist eine Lüge eigentlich. Also Fassade von Menschen, aber auch die Fassade von einer Gesellschaft oder einer Nachbarschaft oder so einem kleineren Ort. Das ist eine Lüge und was dahinter steckt, ist eigentlich ziemlich hässlich. Mhm. Das hatte Desperate Housewives ja auch.
Ja, also ich stimme dir da voll zu. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass du Desperate Housewives so kleiner machen musst. So. Ich finde, die Serie hat schon auch super einen Hype ausgelöst. Ich habe die damals auch ein bisschen geguckt. Ich habe nicht alle Staffeln, alle Folgen gesehen, aber als sie dann auch in Deutschland auf ProSieben so einen Hype hatte, habe ich auch immer mal wieder eingeschaltet. Und da kannte ich auch Twin Peaks noch nicht so gut, dass ich da jetzt die Parallelen gezogen habe. Aber es passt thematisch voll rein. Gerade wenn man jetzt nochmal David Lynch hernimmt, der hat ja in den Ende der 80er Blue Velvet gedreht. Das ist auch einer seiner Schlüsselfilme, wo es auch schon darum geht, eben, dass so sein Lieblingsthema ist ja so die amerikanische Vorstadt, so diese Suburbia. Und dass er da eben so diese Klischee-Fassaden nimmt und da immer unter die Oberfläche blickt und so diese dunklen Abgründe, dieses ganze Mörderische, was da darunter lauert, so an die Oberfläche befördert, was dann eben auch in Twin Peaks so das Kernthema ist und sich dann auch voll bei Desperate Housewives so weiterzieht, wie du es gerade schon geschildert hast, so diese ganze Story von diesen Vorstadt-Hausfrauen, die auch so ein bisschen so dieses feine, vornehme Leben führen fast schon, oder sagen wir mal, jetzt nicht vornehm, aber halt schon so ein sehr sauberes Leben und dass dadurch diesen einen Einschlag, der dann kommt, so ganz viele dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, das ist auch, ja, lässt sich komplett mit Twin Peaks vergleichen. Ich bin auch sicher, dass das auch wieder ich habe jetzt keine Aussagen irgendwie von den Machern, die da beteiligt waren, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch garantiert sich da auf Twin Peaks so ein bisschen berufen haben. Was übrigens auch eine schöne Parallele ist, weil ja Kyle MacLachlan, der Hauptdarsteller von Twin Peaks, der grandiose Dale Cooper, auch in Desperate Housewives dann dabei ist.
Und in Sex and the City, da erinnere ich mich noch sehr gut an ihn, aber Sex and the City hat in meinem Kopf jetzt zumindest absolut gar keine Parallele zu Twin Peaks.
Nee, glaube ich auch nicht.
Hätte aber auch spannend sein können. Mhm. Ja, also ich glaube, so diese Art von Horror dann natürlich auch, ne? Hm. So aus dieser bürgerliche Horror von wegen, die hinter der Fassade verstecken sich ganz furchtbare Dinge und es könnte dann aber eigentlich jeden von uns treffen und vielleicht sind unsere Nachbarn, keine Ahnung, vielleicht haben die auch wortwörtlich Leichen in ihrem Keller oder so, aber man sieht's nicht, weil der Rasen ist immer so gepflegt. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich für Twin Peaks auch irgendwie oder Twin Peaks als Serie für viele so ganz real gemacht hat oder trotz diesen Mystery-Faktoren auch realistischer gemacht hat, weil das natürlich viel, viel mehr an der eigenen Realität dran ist oder in den Möglichkeiten der eigenen Realität liegt als, keine Ahnung, irgendein wahnsinniger Serienmörder mit Kettensäge, der durch den Ort läuft.
Ja, das Schöne an Twin Peaks ist ja, dass es wirklich Elemente hat, die so absurd sind und unlogisch, die man eigentlich gar nicht fassen kann, aber es ist halt immer eingebettet in dieses sehr warmherzige, sympathische Kleinstadt-Szenario, das wirklich, teilweise sind die Figuren natürlich schon so Soap-Opera-mäßig ein bisschen überspitzt, schrill, schrullig, aber es sind schon Charaktere, die einem schnell ans Herz wachsen und sie hat eben schon diesen sehr süchtig machenden Soap-Faktor, wie jetzt auch in Desperate Housewives über die Figuren erzeugt. Und dadurch bleibt man immer dran und nimmt dann auch so die sehr bizarren, verstörenden Elemente hin, die da immer wieder einbrechen. Das macht Twin Peaks einfach aus, dass diese Mischung, die passt teilweise gar nicht zusammen, so in der Theorie, aber wenn man die Serie schaut, greift es trotzdem immer wieder so ineinander, dass man einfach gefesselt ist. Und es gibt wirklich auch keine Serie, die diesen Mix, finde ich, so gut hinbekommt. Es gibt dann Serien, die sind ähnlich, die haben sich von einzelnen Sachen inspirieren lassen. Was für mich auch ein sehr großes Twin Peaks-Nachläufer ist, ist Lost zum Beispiel gewesen. Da erinnere ich mich auch noch dann, als das, ich glaube, 2004 in Deutschland gestartet ist. Das war so ein bisschen die Serie, die auch zum ersten Mal wieder diesen wöchentlichen Diskussionshype so extrem ausgelöst hat. Da gab es ja auch dann zum ersten Mal so wirklich so dieses Internet-Foren-Verhalten, dass Leute sich in Foren unglaublich ausführlich über die ganzen Einzelheiten ausgetauscht haben und Lost war so, gerade was diesen Mystery-Mindfuck-Faktor angeht, war sie schon für mich so auch sehr Twin Peaks-nah. Aber halt, es ist ein bisschen so, Twin Peaks war, die Originalserie ist ja nur so auf 2 Staffeln gekommen, weil dann der Sender irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss, die Einschaltquoten haben auch dann irgendwann abgenommen. Und Lost ist für mich so ein bisschen das Beispiel, was passiert wäre, wenn Twin Peaks einfach noch viel länger gelaufen wäre und immer mehr von diesen Mysterien und diesen absurden Elementen immer weiter verfolgt hätte, immer mehr aufeinander getürmt so und was dann dabei auskam. Lost hat ja gerade in den letzten 2, 3 Staffeln auch dann sehr viele Kontroversen auch unter Fans ausgelöst, ob das nicht alles nur noch esoterischer Sci-Fi-Kitsch ist und die Serie komplett schon über alle Ziele hinausgeschossen ist. Und das ist so ein Beispiel, was es vielleicht auch gut ist, dass Twin Peaks so ein sehr, sehr kurz gebannt hat und dann auch relativ unrühmlich fast schon so ein bisschen abgesetzt wurde. Und dass es vielleicht auch gut ist, dass sie so diesen kurzen, starken Hype hatte und dann auch erst über die Jahre diesen extremen Kultfaktor jetzt auch bekommen hat, als dass sie jetzt wirklich zu lang gelaufen ist und dann immer so sich so geschleppt hätte. So.
Es gab ja dann 2017 auch mal eine 3. Staffel, zu der kommen wir dann aber gleich. Mhm. Deswegen vielleicht nochmal wichtig für alle, die jetzt zuhören, wenn wir über diese große Kultserie sprechen, dann sprechen wir wirklich primär über die ersten beiden Staffeln. Wie gesagt, ich habe keine einzige Staffel davon gesehen, aber ich glaube, Patrick kann uns dann gleich auch noch erklären, warum die 3. Staffel vielleicht nicht unbedingt so Teil dieses großen Twin Peaks Erbes ist. Aber wenn wir jetzt gerade noch beim Erbe von Twin Peaks auch sind und den Einfluss auf die Popkultur, den die Serie hatte. Wir hatten jetzt so ein bisschen andere Serien uns schon überlegt oder rausgesucht, die da für uns ähnlich klingen oder sich zumindest so ein paar Aspekte von Twin Peaks gepickt haben und fortgeführt haben. Twin Peaks hat aber tatsächlich auch einige Videospiele inspiriert. Und da gibt es so eins, und ich weiß nicht, ob dir das Spiel was sagt, aber das war die bisher größte Twin Peaks Experience für mich, weil das Spiel sich so extrem an der Serie orientiert. Das Spiel heißt Deadly Premonition.
Also ich habe von gehört, aber ich habe es nicht gespielt oder kenne es wirklich gut tatsächlich.
Das ist auch schon ein bisschen älter, das ist von 2010, da gab es jetzt einen zweiten Teil, der vor, keine Ahnung, 2 Jahren nochmal rausgekommen ist. Das Spiel ist berühmt, berüchtigt dafür, dass es kaum spielbar ist, also wirklich so qualitativ, was die Spielmechanik angeht, nicht ansatzweise ausgefeilt. Aber viele hat halt wirklich diese komplett krude Welt, in der das spielt, gefangen genommen. Und zwar geht's da eben auch, wie in Twin Peaks, um einen Agenten, einen FBI-Agenten, Francis York Morgan, der in so eine kleine Stadt kommt, um im Mord an einer jungen Frau zu ermitteln. Und dann aber eben nach und nach immer, also zunehmend krudere Charaktere auch in diesem Ort kennenlernt und dann merkt, dass sich dahinter eigentlich auch ein bisschen so eine, zum einen Verschwörungen befinden, aber eben auch so ein übernatürlicher Faktor. Und als du eben vom Red Room erzählt hast und dass da Leute rückwärts sprechen, hatte ich auch direkt dann so Bilder zu Deadly Premonition im Kopf. Das habe ich nicht selbst gespielt, das habe ich mir als Let's Play auf YouTube komplett reingezogen. Und da gibt's eben auch immer wieder so, also dieser FBI-Agent befindet sich dann auch immer wieder in so Traumwelten, die komplett rot sind.
Okay.
Und sich offensichtlich an diesem Red Room orientieren. Und wo er dann angegriffen wird von so komischen Zombie-ähnlichen Menschen, die rückwärts auf ihn zulaufen. Und das ist, also ich glaube, der Macher des Spiels ist vielleicht der größte Twin Peaks-Fan aller Zeiten, ich weiß es nicht. Aber das ist wirklich, das ist Twin Peaks, das Spiel, nur halt macht nicht so viel Spaß als Spiel. Kann man sich aber sehr gut als Let's Play angucken.
Okay.
Also ich glaube, Twin Peaks und diese Erzählung, das ist halt was auch irgendwie für Videospiele eigentlich ganz gut funktionieren kann, theoretisch.
Ja, ich meine, der Mix ist halt auch spannend. Ich weiß es nicht, kann man es dann eher als so ein RPG-Rollenspiel inszenieren, ein Action-Adventure, wenn man wirklich in so Traumwelten unterwegs ist. Das bietet schon relativ viel Stoff, auch gerade die Welt einfach. Das ist für mich ja auch das Wichtigste an Twin Peaks, dass es einfach so eine Welt erschafft. Es geht jetzt gar nicht für mich so darum, was da jetzt im Einzelnen passiert. Das ist natürlich auch für mich grandios, die Story von Twin Peaks, aber für mich ist es eben wirklich so diese Atmosphäre und diese Welt, in der man eintauchen kann. So, das ist klar, bietet es auch sicherlich eine perfekte Kulisse für Videospiele. Ich kenne noch ein anderes, das habe ich auch nicht selbst gespielt, aber dieses, ich weiß auch gar nicht, von wann das ist, Alan Wake, das war, glaube ich, auch sehr nah an Twin Peaks, was so das Konzept anging, ich glaube, es war auch ein FBI-Agent oder Polizist, der dann eben in eine Kleinstadt kommt, ermittelt. Da gab es.
Es ist ein Autor tatsächlich.
Ein Autor, okay.
Ein Autor, der aber so Crime-Bücher oder so Mystery-Tod-Mord-Bücher schreibt und in so eine Stadt reinkommt.
Ja, da hatte ich das falsch in Erinnerung. Da war das wahrscheinlich auch schon mehr Deadly Premonition, was ich da vielleicht auch noch mitbekommen hatte. Aber Alan Wake, weiß ich noch, da gab es damals auf jeden Fall auch schon so, wegen dieser Kleinstadt, in der er dann ist und diesen ganzen Albtraumsequenzen. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, das relativ viel bei Nacht spielt. So auch so diese, auch in Wäldern oder so, das ist auch so eine klassische Twin Peaks-Atmosphäre, dass du so die Wälder bei Nacht hast, die dann was ganz Bedrohliches auch ausstrahlen, obwohl dann in Twin Peaks selbst oft gar nichts Schreckliches zu sehen ist, sondern du hast nur so Szenen, wo dann wirklich so der Wind so ein bisschen durch die Bäume weht und du einfach so stille Szenen hast von Wäldern, die aber unglaublich wirkungsvoll dadurch auch werden. Und ich glaube, das ist auch sowas, was in Spielen wie Alan Wake da auch direkt die Leute dann anspricht, die auch Twin Peaks gesehen haben und die sich dann direkt da daran erinnert fühlen wieder.
Alan Wake ist, glaube ich, auch so, weiß ich nicht, so 2013 oder so rausgekommen, also auch schon ein bisschen her. Und wird jetzt aber noch mal, ach, von 2010 auch tatsächlich, aus dem selben Jahr wie Deadly Premonition. Das wird jetzt aber noch mal neu aufgelegt.
Oh, okay.
Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der total Bock drauf hat, Twin Peaks nicht nur zu gucken, sondern in Aspekten auch zu spielen, dann da durchaus mal die Augen offen halten. Gab es denn irgendwas, was versucht hat, weil das hat man ja auch oft, ne? Wenn irgendwas extrem gut funktioniert, dass man dann einerseits dadurch andere Serien oder Filme oder Videospiele, was auch immer, inspiriert, aber dass dann manche Leute vielleicht auch versuchen, dieses Konzept einfach zu kopieren, in der Hoffnung, dann zumindest damit so die Superfans noch abzugreifen und Erfolg zu haben. Gab es für dich eine Serie oder ein Film, der halt wirklich mehr so ein bisschen, weiß ich nicht, eine unglückliche Kopie war von Twin Peaks, die dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also es gab jetzt für mich kein Beispiel, wo ich wirklich konkret gesagt habe, oh, das ist jetzt nur so ein richtig billiger Twin Peaks-Klon, weil viele, die davon inspiriert wurden, haben es halt wirklich schlau gemacht, dass sie halt sich einzelne Elemente eher ausgegriffen haben oder so Grundstrukturen, aber dann doch was Eigenes eher geschaffen haben und sich da jetzt nicht so, also dass sie nicht versucht haben, wirklich so eins zu eins da so einen Abklatsch zu machen. Ich glaube, es gab auch einige Serien, von denen man gar nichts wirklich mitbekommen hat. Ich habe da auch mal ein bisschen nachgelesen und da merkt man auch, es gab halt Serien, die dann so typischerweise einen Pilot abliefern und da geht die Serie dann gar nicht über diesen Piloten hinaus, weil dann schon der Sender sagt, es gibt kein grünes Licht für eine komplette Staffel oder so. Also es gab sicherlich auch so Trittbrettfahrer, die dann sang- und klanglos direkt schon untergegangen sind, von denen man gar nichts so mitbekommen hat. Ich erinnere mich noch an ein Beispiel, an eine Serie, ich weiß jetzt auch nicht genau, von wann sie ist, Wayward Pines, an der M. Night Shyamalan auch als Produzent beteiligt war. Er hat, glaube ich, da auch selber Regie geführt und mitgeschrieben an der Serie. Und ja, das ist eine Serie, die allein schon durch den Titel Wayward Pines, Twin Peaks, sehr offensichtlich daran angelehnt ist. Da ist es auch so ein bisschen gemischt, die Meinung. Da hieß es mal eine Weile auch von Shyamalan, dass es nicht an Twin Peaks so angelehnt sein soll, was Eigenes. Aber dann hat er teilweise auch wieder ein bisschen zurückgerudert und meinte, klar, es ist schon auch von Twin Peaks inspiriert. Und das war auch sehr, sehr ähnlich daran und ist dann, glaube ich, auch nach zwei Staffeln eingestellt worden. Also es hatte auch keine relativ lange Lebensdauer, diese Serie, die auch wirklich damit zu tun hat, dass ein Ermittler, ich glaube FBI-Agent von Matt Dillon gespielt, in diese Kleinstadt Wayward Pines kommt, weil ein Kollege spurlos verschwunden ist und er dann auch in diese Stadt eintaucht, aber relativ schnell dann, glaube ich, hat es auch was mit anderen Welten, Parallelwelten zu tun, also der Mystery-Faktor ist da auch extrem hoch, auch ein bisschen typisch Shyamalan, so ein bisschen der Mystery-Faktor, und ich glaube Wayward Pines ist eher so ein Beispiel auch von einem Twin Peaks-Nachfolger, wenn es wirklich einer ist, der so ein bisschen unrühmlich dann auch keine lange Lebensdauer hatte.
Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Die erste True Detective Staffel ist ja eigentlich auch relativ nah dran an Twin Peaks, oder? Da hat man ja dann auch irgendwie so ein bisschen noch diesen mysteriösen Kult,
ja,
der da eine Rolle spielt.
Ja, also die erste Staffel True Detective wird auch oft so im Fahrwasser von Twin Peaks genannt. Ich finde sie atmosphärisch anders. Also ich liebe auch die erste Staffel True Detective, muss ich sagen. Mhm. Das ist für mich auch eine der besten Serienstaffeln der letzten 10 Jahre. Aber sie ist dann schon noch mal atmosphärisch. Klar, man hat so diese Parallelen von diesem Mordfall, der so eine ganze Stadt erschüttert. Und es geht eben eher auch darum zu erforschen, was löst jetzt dieser Mord wirklich aus bei den Leuten und so. Es geht nicht darum, jetzt so schnell wie möglich den Täter zu finden oder so. Und gerade was so diese atmosphärische Dichte angeht und dann auch so ein bisschen Elemente mit reinzubringen in True Detective, das ist natürlich schon noch subtiler da gelöst als in Twin Peaks, wo es wirklich teilweise sehr schräg wird, und bei True Detective schwingt das ja eher so ein bisschen im Hintergrund mit, dass man sagt, das hat schon so fast schon okkulte, übernatürliche Elemente, die aber nie so ganz ausformuliert werden. Das macht es schon noch ein bisschen anders, aber klar, finde ich auch, True Detective ist auch so, hat schon so Twin Peaks Vibes auf jeden Fall.
Wir hatten es schon so ein bisschen angekündigt. Es gab noch eine dritte Staffel von Twin Peaks.
Ja.
Die kam 2017, also viele, viele Jahre nach den ersten beiden Staffeln. Die hast du auch gesehen, Patrick, oder?
Ja, das war auch eine der Serien und Staffeln aus den letzten Jahren, bei denen ich mich auch erinnere, dass sie unglaublich viel Diskussion ausgelöst haben, auch weil die Serie damals, die neue Twin Peaks Staffel, wöchentlich ausgestrahlt wurde von Showtime, nicht alle Folgen auf einmal. Da wurde es auch ganz geheimnisvoll gemacht. Kritiker haben vorher gar keine Folge bekommen, auch zur Besprechung. Es war unglaublich geheimnisvoll. Was ist jetzt überhaupt diese neue Twin Peaks Serie, Staffel? Was steckt dahinter? Es war eine unglaubliche Geheimhaltung. Man hatte keine Ahnung, was es ist, und als es dann gelaufen ist, es war sehr spannend zu verfolgen, wie diese Serie ankommt, aufgenommen wird, was sie überhaupt ist. Das ist nochmal ein unglaublich spannendes Thema. Ich kann da kurz ein bisschen zum Kontext nochmal erklären, da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Twin Peaks gilt als beste Serie aller Zeiten, eine der besten Serien aller Zeiten, aber sie ist in den 90ern auch ein bisschen klanglos dann untergegangen, weil es tatsächlich so war, David Lynch und Mark Frost, den will ich jetzt auch mal erwähnen, weil wir sprechen immer nur von David Lynch, aber es war auch zu mindestens 50% auch Mark Frost an der Serie beteiligt. Und die haben das damals wirklich so gemacht, dass sie den Mord an Laura Palmer eigentlich gar nicht auflösen wollten oder so lange wie möglich die Auflösung hinauszögern wollten. Und da hat der Sender damals schon gesagt, das könnt ihr nicht bringen, so, die Leute wollen irgendwann wissen, wer steckt dahinter. Das kannte man auch noch gar nicht, dass wirklich über eine komplette Staffel einfach keine Auflösung kommt auf so ein Geheimnis. Und David Lynch ist halt auch jemand, der sagt, Geheimnisse sind das Wichtigste, was es gibt, so, er hat keine Lust, das aufzulösen. Für ihn ist es eher sowas, was er immer wieder vor sich hinträgt und lieber alles drumherum erkundet. Und deswegen hat der Sender David Lynch und Mark Frost mehr oder weniger gezwungen, dass sie nach ungefähr 10 Folgen wirklich eine Auflösung bieten auf dieses Mysterium. Und das ist dann der Moment gewesen, wo auch David Lynch und Mark Frost nach dieser Auflösung sich stark von Twin Peaks selbst zurückgezogen haben. Tatsächlich, es gab dann, wie man es heute auch noch kennt, so diesen Writers Room, wo dann praktisch ein wechselnder Stab aus Drehbuchautoren und Regisseurinnen auch Twin Peaks so ein bisschen das Ruder übernommen haben. Sie haben dann versucht, das Gefühl, die Atmosphäre, die Stimmung und alles, was Twin Peaks ausmacht, was Mark Frost und David Lynch geprägt haben, weiter zu verfolgen. Aber man merkt schon, es gibt dann in der zweiten Staffel von Twin Peaks schon so einen Bruch, was so die Erzählweise angeht. Und sie versuchen dann teilweise die skurrilen Elemente und die bizarren Sachen sich noch mehr darauf zu fokussieren, verlieren so ein bisschen das Geheimnisvolle und auch dieses Magische von Twin Peaks ein bisschen aus den Augen. Ich als Ultra-Fan liebe die Serie trotzdem so als Gesamtwerk auch. Aber man merkt schon, es gibt so ein bisschen, es wirkt nicht mehr so aus einem Guss wie die ersten Folgen, bei denen ja auch David Lynch dann teilweise selbst Regie geführt hat. Er selbst war dann, als die zweite Staffel gedreht wurde, gar nicht mehr am Set oder so. Er hat dann schon seinen eigenen nächsten Film gedreht. Und man merkt, Twin Peaks ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Die Einschaltquoten sind zurückgegangen und die Serie wurde auch dann nach dieser zweiten Staffel abgesetzt. Und dann ist es so gewesen, dass 2016, im Oktober war es, glaube ich, kam eigentlich wirklich aus dem Nichts die Meldung mit It's Happening Again, so, das ist auch ein Zitat aus der Serie, dass neue Twin Peaks-Folgen kommen. Und alle waren erstmal geschockt, so, was? So, nach über 25 Jahren kommt die Serie nochmal zurück. Es war dann auch ein bisschen eine zähe Strecke, muss man sagen, weil es ein Hin und Her gab zwischen David Lynch und dem Sender. Es hieß erst, David Lynch wird, ich glaube, 8 oder 9 neue Folgen drehen. Und nach ein paar Monaten hat er dann selbst auf Twitter was, glaube ich, geschrieben, dass er aus ist bei dem Projekt tatsächlich, weil irgendwie das Budget zu niedrig ist. Er kann seine Vision nicht erfüllen beim Sender. Und dann hat er erstmal den Rückzug angekündigt und dann hat es wieder ein paar Monate, Wochen an Verhandlungen anscheinend im Hintergrund gegeben. Und dann kam die definitive Nachricht, es gibt eine neue Twin Peaks Staffel. Sie wird 18 Folgen sogar bekommen. Also anscheinend hat sich Showtime dann wirklich nochmal von David Lynch beischlagen lassen, dass er da 100%ig sein Ding auch durchziehen kann. Es ist das genaue Gegenteil von der alten Serie, wo Lynch dann komplett die kreative Kontrolle entzogen wurde. Und bei der neuen Serie hat er zu 100% jede Folge auch selbst inszeniert. 18 Folgen, es ist im Prinzip wie ein 18-stündiger David Lynch-Film, die dritte Twin Peaks Staffel. Mark Frost war auch wieder mit dabei. Sie haben über Skype das Drehbuch, die Drehbücher geschrieben, immer so Ideen hin und her geschmissen und so, haben das Drehbuch dann über Skype, weil sie auch weit auseinander wohnen, entwickelt, und David Lynch hat wirklich die dritte Twin Peaks Staffel so als 100% sein Ding umsetzen können, und das merkt man auch wirklich. Also es ist Hardcore Lynch, wie es nicht mehr geht. Die dritte Staffel Twin Peaks, die unterscheidet sich unglaublich stark von der Originalserie. Also es ist wirklich das extremste Beispiel aus den letzten Jahren, wie man Fanservice so umdrehen kann, also wie man wirklich das Gegenteil von so einer Fanservice-Serie macht. Als viele darauf eingestellt waren, dass Twin Peaks wieder zurückkommt, dann hat man natürlich gehofft, man bekommt wieder dieses alte Feeling, diese Nostalgie zurück, dieses Warmherzige. Und die neue Staffel, die ist komplett das Gegenteil davon. Also sie macht alles anders, sie bewegt sich auch aus Twin Peaks raus, sie bringt viele alte Figuren wieder zurück, mischt es aber auch mit neuen Figuren. Die Fanlieblinge, die man damals hatte, haben teilweise wenig Screentime nur. Twin Peaks selbst ist gar nicht der einzige Handlungsschauplatz in der Serie, wie es im Original war, sondern es gibt viele verschiedene Schauplätze auch in der neuen Serie, und sie ist unfassbar weird und albtraumhaft. Also gerade diese düsteren Szenen, die David Lynch in die Originalserie eingebracht hat, die beherrschen eigentlich alles von der neuen Twin Peaks Staffel. Also es ist wirklich viel düster, bedrückender, beklemmender, rätselhafter. Teilweise ist es fast schon, wirkt es wie eine Parodie auf die aktuell modernen Serien. Also man hat teilweise Szenen drin, die sind so absurd. Da sieht man irgendwie teilweise, wenn eine Folge endet und eigentlich ein Cliffhanger kommen würde, wie bei der alten Serie, hast du hier eine Szene, in der irgendwie eine Person 5 Minuten lang einfach durch die Bar fegt, so mit einem Besen in der Bar sauber macht, was viele schon dachten, das kann nur ein Witz sein. Und es ist so dieses Moderne, diese Qualitätsserien so auf die Spitze getrieben. Und das ist ein unfassbares Erlebnis gewesen. Man kann wirklich für sich sagen, dass Twin Peaks in der dritten Staffel nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob Serien revolutioniert hat, aber es war wie nichts anderes auch damals. Man hatte ja vorher die Sorge, wenn Twin Peaks jetzt nach über 25 Jahren zurückkommt in diese komplett veränderte Medien- und Serienlandschaft auch, was kann die Serie dann überhaupt noch Neues auf den Tisch bringen? Kann sie sich überhaupt behaupten in diesem Meer auch aus Streaming-Serien, aus Netflix und allem? Und sie hat wirklich gezeigt, durch David Lynch, diesmal auch stärker als je zuvor, dass da was unfassbar Außergewöhnliches entstehen kann. Wirklich so ein abstraktes Kunstwerk, da über 18 Stunden auch. Also es ist wirklich eine extrem lange Serie auch. Es ist so ein bisschen wirklich so ein Opus-Magnum-Charakter hat es von David Lynch. Er bringt da auch nochmal alle Themen rein, die er immer schon behandelt hatte. Er treibt seinen surrealen Stil da auf die Spitze. Er ist ja privat auch sehr mit Malerei beschäftigt. Neben dem Filmemachen malt er auch unglaublich viele Bilder da in seiner Villa da irgendwo in den Hollywood Hills. Malt er da täglich irgendwelche Bilder, und die neue Twin Peaks Staffel hat auch wirklich oft mehr so einen Kunstfilmcharakter, so bewegte Gemälde. Es ist ganz langsam und entschleunigt alles. Es hat überhaupt nicht so diesen warmherzigen, treibenden Charakter vom Original, sondern es ist wirklich sowas. Also ich kann voll verstehen, dass Leute da sich total schnell abgewendet haben und gemeint haben, das hat nichts mehr mit Twin Peaks zu tun, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es hat wahnsinnig gespalten, auch als es 2017 lief. Ich habe auch von Leuten mitbekommen, die da wirklich früh auch ausgestiegen sind und meinten, ich will mir jetzt irgendwie meine Erinnerungen ans Original damit nicht ruinieren. Also so extrem war es wirklich schon radikal, dass es die Serie auch komplett auf links gedreht hat, die Original-Twin Peaks-Serie. Und es war trotzdem ein unglaubliches Erlebnis, da auch Woche für Woche auf Twitter zu verfolgen, was die Leute dazu schreiben. Es gab dann schon auch, also so eine Blase, in der ich auch war auf Twitter, wo es wirklich auch unglaublich gehypt wurde. Und es hat auch nochmal eine neue Diskussion darüber aufgeworfen, ob man das mit Serien und Filmen überhaupt noch so gut trennen kann. Also es gab dann vor ein paar Jahren, es gibt ja diese französische Zeitschrift, diese Cahiers du Cinéma, das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, aber diese sehr einflussreiche französische Zeitschrift, und die veröffentlichen jedes Jahr ihre Top 10 Filme. Und da haben sie sehr kontrovers ausgelöst, weil sie auf Platz 1 halt Twin Peaks Staffel 3 gesetzt haben, so bei ihren Top 10 Filmen des Jahres. Und da gab es halt eine riesige Debatte, so darf man Twin Peaks Staffel 3 jetzt überhaupt als Film bezeichnen? Ist das ein 18-stündiger David Lynch-Film oder ist das eine Serie? Und das war nochmal so eine neue Diskussion, die es bis dahin auch nicht so gab, jetzt im Serienmeer, in dem wir so sind. Ja, es war auch nochmal so ein bisschen der Trend aus dem letzten Jahr, dass auch immer mehr namhafte Regisseure ja auch ins Fernsehen gegangen sind oder beziehungsweise Serien inszeniert haben und da auch wirklich so ihre Handschrift reinbringen. Und das war halt auch bei Twin Peaks Staffel 3 extrem der Fall. Also, es ist wirklich, habe ich ja schon erzählt, so im Vergleich zur Originalserie ist es wirklich eine David Lynch-Serie diesmal. Also, den Mark Frost-Einfluss merkt man diesmal gar nicht mehr. Man kann schon sagen, dass bei der Originalserie auch viel auf Mark Frost zurückgeht, so was auch diese Soap-Haftigkeit angeht und dieses, ja, dass der David Lynch-Stil da auch wirklich massentauglicher gemacht wurde durch Mark Frost, dass auch Leute, die jetzt nicht so mit einem Eraserhead oder Lost Highway anfangen können, dass die auch wirklich dranbleiben und durch die Figuren reingezogen werden. Da hat viel auch Mark Frost Anteil genommen. Und bei der neuen dritten Staffel, ich weiß gar nicht, ich glaube, Lynch hat selbst auch gesagt, er will gar nicht, dass es Staffel 3 genannt wird, sondern einfach neue Twin Peaks. Twin Peaks ist einfach was Neues, so. Und da merkt man halt wirklich wenig von Mark Frost noch und sehr viel diesen abstrakten, surrealen David Lynch-Charakter.
Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits, ne, natürlich David Lynch, irgendwie Meister, Regisseur, krasses kreatives Genie und so weiter und so fort. Gleichzeitig hört sich's aber auch so ein bisschen nach so einem künstlerischen Fuck you an die Leute, die die Originalserie mochten. Weißt du, was ich meine? So von wegen, ich nehme euch jetzt alles weg, was da irgendwie an nicht künstlerischem Ego-Trip drin war, und werf euch jetzt was vor die Füße, was sich darüber lustig macht, wie ihr glaubt, dass Serien sein sollten, und baller da ordentlich Kunst rein. Ne, was ihr, ne, kann man ja machen, finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Kann mir aber vorstellen, dass mich das vielleicht als Person, die Twin Peaks als das geliebt hat, was es war, so ein bisschen auch vom Kopf stößt, definitiv. Und wo ich mir denke, okay, sorry, macht er sich jetzt über meine Erwartungen vielleicht auch lustig oder über meine Liebe zum Original lustig?
Ja, voll. Also da hat sich so ein bisschen aufgespalten, fand ich, in wirklich zwei Lager. Man hat einmal die Twin Peaks-Fans, die wirklich hauptsächlich Twin Peaks lieben. Und man hatte halt das Lager, dem ich aber auch angehöre, mehr, die wirklich David Lynch auch lieben für das, was er macht. Und da muss man wirklich schon akzeptieren, dass mit der dritten Twin Peaks-Staffel bekommt man wirklich mehr einen 18-stündigen, auch modernen David Lynch-Film. Er hat sich ja auch, was so das Filmemachen angeht, stark verändert. So, wenn man jetzt einen Film wie Blue Velvet hernimmt und dann sowas schaut wie Inland Empire, sein letzter Spielfilm, den er gemacht hat, da geht schon wirklich die neue Twin Peaks-Staffel mehr in dieses abstrakte Inland Empire-mäßige. Und ja, das kann ich auch voll verstehen. David Lynch ist halt jemand, der macht einfach 100 Pro dann, wenn er darf, sein Ding, haut da alle Erwartungen über den Haufen. Und ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, das Gegenteil von Fanservice, ist wirklich die dritte Staffel Twin Peaks. Also wenn es eine Definition gäbe für wie man Fanservice nicht macht, dann ist es wirklich diese Twin Peaks Staffel, diese neue. Und ja, es war auch spannend zu sehen, weil David Lynch als Regisseur ja 2006, 2007 kam Inland Empire, das war ja sein letzter Spielfilm, und seitdem hat er ja nichts mehr gemacht gehabt auch. Er hat sich ja dann sehr zurückgezogen, eben mehr in die Malerei, hat hier und da vor allem Werbesachen gemacht, und das war so seine Rückkehr auch als Filmemacher. Wenn man jetzt wirklich Twin Peaks so als 18-stündigen David Lynch-Film sieht, dann war das ein XXL-Comeback sozusagen auch für David Lynch-Fans, und deswegen gab es da im Prinzip Leute, die gesagt haben, David Lynch hat da wirklich sein ultimatives Werk jetzt nochmal abgeliefert, was wahrscheinlich auch das letzte bleiben wird, was er jetzt noch gemacht hat. Man weiß nicht, ob er überhaupt jetzt jemals nochmal was macht, Film oder Serie. Und die das dafür abgefeiert haben, dass er so ein ultimatives Lynch-Werk abgeliefert hat. Aber ich kann, wie gesagt, auch viele verstehen, die eher so dieses nostalgische Twin Peaks-Feeling wollten. Und das bietet die neue Serie halt wirklich null. Man merkt schon, ich will auch gar nicht auf den Inhalt eingehen aus Spoilergründen, weil man da direkt schon auch sagen muss, was sich so extrem unterscheidet vom Original, und darauf eingehen muss, wie das geendet hat. Und das will ich jetzt gar nicht machen. Es ist auch wirklich fast nicht möglich, die Story von der dritten Twin Peaks Staffel zu beschreiben, weil sie so weird und abstrakt ist und man teilweise überhaupt keine Ahnung hat, was da abgeht. Das ist wirklich schwer, auch wie jetzt bei der Originalserie, da kann man es ja ein bisschen drüber sprechen, erklären, was es da überhaupt geht. Und bei der neuen, die fängt schon so strange an, wenn man sich da die ersten ein, zwei Folgen anguckt, da denkt man, man ist wirklich, also man erkennt da fast nichts mehr wieder von Twin Peaks auch. Das ist so radikal anders. Und ich fand es als riesen David Lynch-Fan halt wirklich faszinierend. Ich kann noch nicht sagen, wie die Serie sich eingliedert so in meine komplette Twin Peaks-Liebe, ob sie den Stellenwert hat wie die Originalserie, weil das halt komplett andere Sachen sind, so das Feeling, das ich für die Originalserie habe, das ist ganz anders als für dieses sehr radikal, düster, unbequeme, was David Lynch da jetzt vor ein paar Jahren nachgereicht hat. Aber ich bin auf jeden Fall happy, dass er das machen durfte, dass er da wirklich 18 Stunden lang so sein den ungefilterten Lynch-Wahnsinn, Irrsinn da entfesseln durfte. Das ist wirklich, war nochmal wie so ein Geschenk für alle Lynch-Fans auch. Und ich glaube, da wird man einfach auch abwarten müssen, jetzt noch ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen müssen, dass man wirklich auch da nochmal zurückblickt und sieht, was das nochmal für eine außergewöhnliche Serie auch in dieser Serienflut war, in der wir aktuell leben, dass das nochmal so ein Punkt war, der ausgestochen ist. Ich weiß, dass wir beim Moviepilot ja auch eine Liste gemacht haben mit den besten Serien der 10er Jahre, so von 2010 bis 2020. Da ist Twin Peaks Staffel 3 auch auf Platz 1 gelandet tatsächlich. Also es hat auch bei uns in der Aktion viel Begeisterung und Hype ausgelöst auch, weil es einfach so andersartig war. Sowas hatte man echt schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, wir haben sie auch als beste Serie der 10er Jahre gekürt. Und noch bevor ich da war, da war ich noch gar nicht dabei, bin erst später dann zur Redaktion gekommen. Aber ich kann mich dem nur anschließen. Das ist wirklich unglaublich. Man muss sich von allem frei machen, wenn man die Originalserie kennt, was man mit der in Verbindung gebracht hat, und sich auf was komplett Neues wieder einlassen, aber dann erlebt man auch echt wieder was unglaublich Einzigartiges da mit der Serie.
Muss man die ersten beiden Staffeln gesehen haben, um Staffel 3 zu verstehen?
Ja, finde ich schon. Man sollte die gesehen haben. Sie knüpft eben teilweise nur los daran an, aber es gibt immer wieder so ein paar Referenzen, Bezüge, gerade auch, wie sich die neue Staffel dann entwickelt und auf was sie hinausläuft, ohne jetzt irgendwas zu verraten. Aber das ergibt schon Sinn, dass man das Original kennt. Und was tatsächlich noch wichtiger ist, worüber wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, David Lynch hat nach dem Ende der zweiten Staffel Twin Peaks noch einen Film gemacht, einen Twin Peaks-Film. Fire Walk With Me, der heißt auf Deutsch einfach nur Twin Peaks der Film, kam 1992, ein Jahr nach dem Serienende aus. Wurde damals auch tatsächlich ausgebuht, als er in Cannes gelaufen ist, seine Premiere hatte, aber hat dann auch über die Jahre ist er rehabilitiert worden, hat auch wieder so ein Kult-Following bekommen. Und der Film ist im Prinzip ein Prequel und zeigt die letzten 7 Tage im Leben von Laura Palmer, bevor sie dann ermordet wird. Und dieser Film, den Lynch gemacht hat, das war im Prinzip für ihn auch nochmal so ein Abschließen mit der Serie, wo er dann auch sich 100% ausleben durfte. Und tatsächlich knüpft die neue dritte Twin Peaks Staffel viel mehr an diesen Film an, als an die komplette Originalserie. Also das hieß es auch im Vorfeld so, man soll am besten nochmal den Twin Peaks Film sich anschauen, weil da auch wirklich vieles dann nochmal in der neuen Staffel vorkommt und daran angeknüpft wird. Also die beste Reihenfolge. Das Problem ist ein bisschen, aber auch im Film wird der Täter schon enthüllt von Laura Palmer. Also das ist ein bisschen, wenn man sich das nicht ruinieren will, ist es trotzdem besser, wenn man erst die Originalserie schaut, dann Lynch Film und dann die neue Staffel. Das wäre so die ideale Reihenfolge.
Also genau in der Reihenfolge, in der die Sachen auch rausgekommen sind dann.
Genau, weil viele eben sagen, dass der Film Prequel ist und vor den Ereignissen spielt, aber gleichzeitig ist er eben auch, enthüllt er halt schon wichtige Sachen dadurch, die dann in der Hauptserie kommen. Deswegen würde ich empfehlen, wenn man es schauen will, erst die Originalserie, die 2 Staffeln, dann den Film und dann die neue Serie.
Also Twin Peaks kann man tatsächlich bei Sky Ticket streamen, wo es den Film gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du das?
Muss ich nachschauen. Er war mal auf Netflix tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade noch da ist, aber es gab ihn mal auf Netflix. Da müsste ich nochmal nachschauen.
Im Zweifelsfall findet ihr die Info auf moviepilot.de. Okay, also wir haben 3 Staffeln, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben einen Film. Und wir haben 30 Jahre Twin Peaks Hype. Glaubst du, dass es aktuell oder sagen wir mal so in den letzten 10 Jahren eine Serie gegeben hat, die vielleicht in 30 Jahren auch so einen ähnlichen Kultstatus nach wie vor genießen könnte? Also wirklich eine Serie, die aus diesem ganzen Serien-Dschungel, diesem Überangebot ja eigentlich auch an Serien, die wöchentlich neu erscheinen, so heraussticht, dass sie die Zeit überdauert?
Das glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch mal so ein Massenphänomen geben wird, was Twin Peaks ausgelöst hat. So dieses Gefühl, sowas gab es wirklich noch nie. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube aber trotzdem, dass es Serien gibt, die, auf die wir in 30 Jahren auch ähnlich, kulturell, was so auch den kulturellen Einfluss angeht, dass wir da so drauf zurückblicken würden. Ich weiß nicht, ich meine, es gibt schon jetzt Serien, die so ungefähr 10 Jahre nach Twin Peaks kamen, von denen man ja heute immer noch viel spricht, sowas wie The Wire oder Sopranos, die ja dann wirklich so dieses goldene Zeitalter der Serien eingeläutet haben, wo es dann wirklich endgültig hieß, so Serien sind nicht mehr so dieses niedere Medium im Vergleich zu Filmen, sondern sie haben wirklich auch eine Kinoqualität. Ich finde so The Wire und Sopranos, Six Feet Under, so diese HBO-Serien, die sind schon, haben sich eigentlich schon so ein Klassikersiegel mittlerweile verdient, über das man auch in Jahrzehnten noch sprechen wird, wenn es heißt, diese Serien sollte man gesehen haben. Und auch wenn man jetzt so die letzten Jahre zurückblickt, ich habe schon das Gefühl, sowas wie ein Game of Thrones kann auch so einen Status haben. Ich meine, klar, die Serie wurde auch hinten raus dann in den letzten ein, zwei Staffeln ja auch sehr kontrovers diskutiert, was ja bei Twin Peaks aber im Original ja auch nicht anders war. Mhm. Aber gerade was so diesen Status als ultra-epischen Fantasy-Blockbuster im Kinoformat als Serie betrifft, ich glaube, da hat Game of Thrones auch nochmal so einen neuen Meilenstein gesetzt, was auch gerade so diese Massenmobilisierung, diesen Hype betrifft. Die Leute haben darüber gesprochen, nonstop, jetzt immer noch, also Game of Thrones, wir merken es ja auch bei Moviepilot, ist immer noch ein Thema, das unfassbar viele interessiert. Und ich glaube, Game of Thrones ist so eine Serie, wenn wir noch ein Stück zurückgehen, sowas wie Breaking Bad hat, glaube ich, auch einen riesigen, immer noch so ein riesiges, so eine Kultfolge schafft so. Ich glaube, Breaking Bad wird, wenn wir in 20 Jahren auch nochmal zurückblicken auf die wichtigsten Serien der letzten 30, 40, 50 Jahre, da wird Breaking Bad auch noch herausragen, habe ich so das Gefühl. Und so, ja, ich weiß nicht, fallen dir noch Beispiele ein?
Also bei Breaking Bad bin ich auf jeden Fall bei dir. Bei Game of Thrones hätte ich sehr lange auf jeden Fall auch gesagt, dass ich glaube, dass das so die das große, unfassbare Serienereignis ist, was auch irgendwie so zumindest dieses Jahrzehnt jetzt, oder beziehungsweise vergangenes Jahrzehnt, wir sind ja schon 2021, das vergangene Jahrzehnt maßgeblich in der Serienlandschaft auch dominiert hat. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, und ne, also ich meine, wir machen nach wie vor Content auch dazu und das funktioniert gut und das interessiert Leute offensichtlich und es gibt immer noch neue, spannende Fan-Theorien. Und klar, natürlich warten wir alle noch auf die letzten Bücher, die Hot Take meiner Meinung nach niemals erscheinen werden. Auch wenn ich wirklich, wirklich hoffe, dass George R. Martin sich da mal zusammenreißt und endlich wieder was abliefert. Aber ich habe das Gefühl, zumindest jetzt so in meinem ganz persönlichen Bekannten- und Freundeskreis, der auch extrem medienaffin ist und ganz viel an Serien und Filmen guckt, ist das nicht mehr so ein Thema. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich jetzt in einer Bar sitzen würde vor Corona beziehungsweise dann nach Corona irgendwann und so als Thema Breaking Bad reinwerfe, würden viel, viel mehr Leute viel, viel mehr auch wirklich so Umfangreiches dazu zu sagen haben, als zu Game of Thrones, habe ich das Gefühl. Okay. Ich glaube wirklich, dass so diese letzten zwei Staffeln mit vereinzelten Highlight-Folgen nochmal, dass das ganz viel kaputt gemacht hat. Hm. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass wenn man da vielleicht in 20 Jahren nochmal drauf guckt oder in 15 Jahren drauf guckt, man da so ein bisschen milder
umgeht. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass bei Game of Thrones auch nochmal so eine Rehabilitierung der letzten Staffeln gibt. Ähnlich wie es ja teilweise jetzt auch schon bei den Star Wars Prequels passiert ist, die ja teilweise damals puren Hass ausgelöst haben und mittlerweile gibt es ja viele, die verteidigen oder ganz neue für sich entdeckt haben oder so. Und ich glaube, bei Game of Thrones, wenn da noch mehr Zeit vergeht, ich glaube, wenn Leute die auch noch mal so als Gesamtwerk betrachten, kann ich mir schon vorstellen, dass die da noch mal insgesamt auch runter wird. Ich meine, klar, Breaking Bad hat den Vorteil, dass es da nie so einen Moment gab, dass die Serie so ein bisschen eingebrochen ist. Also da kann sich, glaube ich, fast jeder darauf einigen, dass die konstant einfach so eine hohe Qualität verfolgt hat. Die ging ja auch nicht mega lang. Es waren ja insgesamt 5 Staffeln, glaube ich, auch. Und ich glaube, da können sich mehr auf diese Gesamtqualität einigen, aber ich weiß nicht, wenn ich gerade so schaue, auch nach Game of Thrones, wie jetzt viele verschiedene Streamingdienste versuchen, sich auch so ein neues Game of Thrones zu erschaffen, hat es schon so einen nachbleibenden Einfluss einfach. Wenn ich jetzt gucke, so The Witcher bei Netflix, da wird dann oft der Game of Thrones-Vergleich ein bisschen bemüht. Jetzt ganz spannend ja auch als nächstes, wenn Amazon seine Herr der Ringe-Serie bringt, was ja wohl auch sowas wie ein neues Game of Thrones hoffentlich für die dann wird, glauben sie. Das ist schon, also wenn ich gerade schaue, dass viele auch so ein neues Game of Thrones jetzt schon erschaffen wollen, finde ich, hat schon so eine Wirkung, die eben dann auch nochmal steigen kann, so in, wenn wirklich noch mehr Jahre vergehen.
Man hat natürlich den Vorteil auch bei so Fantasy-Serien, dass die weniger schlecht altern. Also es fühlt sich zeitloser an, weil das sowieso oft in einer mittelalterlich angehauchten Welt oder so spielt und da, keine Ahnung, da läuft Frodo dann nicht mit einem uralt Smartphone durch die Gegend oder so, wo man sich denkt, ah, okay, ja gut, nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen und so auf 30 Jahre Twin Peaks zurückblicken, ich finde, du hast sehr plausibel erklärt, was die Serie für dich so toll und so besonders macht. Aber glaubst du, also lohnt es sich auch 2021 da nochmal neu einzusteigen? Ist das wirklich was, was man zwischenschieben kann zwischen andere aktuellere Serien, ohne dass es sich anfühlt, als würde man da irgendwie durch so ein Serienmuseum gehen?
Ja, es ist immer schwierig zu sagen, so für die Allgemeinheit. Ich kann mich auch oft nicht in die Masse einversetzen, so leider, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele halt gerade heutzutage mit den Sehgewohnheiten ein bisschen altbacken wirkt, so ein bisschen angestaubt. Also es ist jetzt nicht eine Serie, die auch heute noch hypermodern wirkt, sondern es geht wirklich eher um diesen Aspekt, so was bringt die Serie alles so auf den Tisch an verschiedenen Versatzstücken, Genres, Stilelementen, die dann da so vermischt werden. Ich finde, es ist heute immer noch spannend zu sehen auch. Gerade es hat nicht mehr diesen evolutionären Wow-Effekt, glaube ich, wie halt vor 30 Jahren so, als es ganz neu war. Aber ich finde immer noch, dass es eine Serie ist, die einzigartig genug ist und wirklich so praktisch, auch wenn viele sich von Teilen davon inspiriert haben lassen, sie ist schon nicht mit anderen Sachen gleich zu vergleichen, dass man sagt, okay, man kann jetzt das und das und das schauen und hat dann einfach ein moderneres, besseres Twin Peaks so, sondern es hat immer noch so eine einzigartige Strahlkraft, die Atmosphäre, wie ich muss immer wieder über diese Atmosphäre, über diese Welt sprechen, die Musik, da habe ich jetzt leider noch gar nicht so gesagt, die Musik von Twin Peaks ist unfassbar gut, also die ist so einprägsam und die hat man auch immer direkt im Ohr, wenn man die kennt und an die Serie denkt, so die, weil es auch verschiedene Kompositionen sind, die ständig immer wieder durch die Serie hindurch verwendet werden. Also oft kommen die gleichen Songs, teilweise haben einzelne Charaktere auch so ihr eigenes Theme, das dann immer wieder angespielt wird, wenn die Leute so in die Szene kommen. Und ja, diese Atmosphäre, die geschaffen wird und diese Ausstrahlung, die Twin Peaks hat, die ist für mich heute immer noch was Einzigartiges und wo ich auch sage, das kann man immer noch entdecken, solange man sich eben darauf einlässt und jetzt nicht sagt, okay, ich gucke jetzt mal eine Folge, dann gucke ich wieder zwei Staffeln was anderes oder so, sondern man sollte sich wirklich bewusst auf die Serie einlassen, aber dann, finde ich, lohnt sich die unbedingt auch immer noch heute, gerade eben auch um zurückzuschauen, was hat die Serie alles zum ersten Mal gemacht, wie einflussreich die ganzen Einflüsse, die sich dann da ausbreiten danach, die man vielleicht dann gleich beim Gucken von der Serie so ein bisschen Verknüpfungen, Parallelen zieht dazu, Sachen, die man selber jetzt erst relativ neu kennt oder so. Da lohnt sich es unbedingt immer noch Twin Peaks zu gucken.
Okay, also eine klare Empfehlung von Patrick an dieser Stelle. Twin Peaks gibt es bei Sky Ticket zu streamen. Und ich muss sagen, ich glaube, du hast mich überzeugt.
Ich hoffe.
Also ich habe jetzt zumindest doch auf jeden Fall Bock, die erste Staffel zu gucken.
Ja, das lohnt sich. Die erste Staffel ist ja auch im Vergleich zur zweiten ein bisschen kürzer. Also die sind relativ ungleich aufgeteilt. Die erste Staffel hat, glaube ich, 6 oder 7 Folgen und dann beginnt schon offiziell die zweite Staffel. Also die erste ist relativ kurz. Und ja, ich würde es auch empfehlen, die ersten 2 Folgen reichen eigentlich allein schon. Aber wenn man sagt, man guckt die ersten 6, 7 Folgen mal an, die erste Staffel, dann weiß man wirklich schon, ob man es weiterguckt oder ob es gar nichts für einen ist. Da kann man sich dann schon sehr gut entscheiden nach 6, 7 Folgen.
Das klingt machbar und das klingt für mich erfreulich wenig nach Hausaufgabe oder dem nächsten großen Serienprojekt. Ja, ich werde reingucken.
Sehr schön.
ihr Zuhörenden vielleicht ja auch. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall, dass ihr so lange dabei geblieben seid und uns zugehört habt. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und wenn ihr regelmäßig zuhört, kennt ihr schon, wir verlesen jetzt Fanpost noch. Wir haben nämlich vom David aus der Schweiz eine sehr nette E-Mail bekommen. Der hat uns geschrieben: Es ist immer eine Freude, euren Podcast zu hören. Ich habe durch euch schon viele sehenswerte Geheimtipps gesehen, habe vor kurzem Borgen, gefährliche Seilschaften, die Brücke und Mindhunter gesehen und möchte wissen, ob ihr sie mal als Thema für einen eurer nächsten Podcasts nehmen könntet. Borgen gehört zu meinen Lieblingsserien. Wir haben tatsächlich eine Liste mit Serien und auch von euch vorgeschlagenen Themen, die wir so ein bisschen sammeln und wo wir dann einfach immer schauen, hat das jemand bei uns in der Redaktion auch geguckt? Können wir da irgendwie vielleicht interessante Themen zufinden, die wir dann diskutieren? Das heißt, lieber David, deine Vorschläge kommen auf die Liste und diese Liste existiert wirklich. Sie ist nicht die imaginäre Watchlist, die man immer so vorschiebt, wenn einem Freunde Sachen empfehlen, die man eigentlich nicht gucken möchte. Ich muss sagen, Borgen habe ich noch nicht gesehen, habe da aber sehr Positives drüber gehört. Die Brücke hatte ich geguckt und fand ich sehr gut. Mindhunter habe ich die erste Folge gesehen und bin überhaupt nicht reingekommen. Wie ist es bei dir, Patrick?
Ich habe von den drei Serien nur Mindhunter geschaut und ich mag die Serie, aber ich bin nicht ganz so begeistert wie viele andere, die sagen. Also sie gilt ja auch bei vielen auch schon als eine der besten Netflix-Serien. Da gehe ich nicht ganz mit. Ich finde sie gut, aber jetzt nicht herausragend gut.
Okay, das heißt, sollte es jemals eine Podcast-Folge zu Mindhunter geben, dann bist du jetzt schon, dann hast du dich jetzt schon qualifiziert, Patrick.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict und wo es sonst überall noch Podcasts gibt, abonnieren, aktiviert da auch gerne Benachrichtigungen für neue Folgen, damit ihr keine verpasst. Ihr könnt uns bei iTunes, Podcast Addict und so weiter und so fort auch bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Das macht unseren Podcast dann auch nochmal sichtbar für andere Serienfans, die uns vielleicht noch gar nicht kennen. Wenn ihr Feedback, Verbesserungswünsche habt, dann könnt ihr die gerne an podcast@moviepilot.de per Mail schicken. Wenn ihr uns Sprachnachrichten schicken möchtet, wo ihr zum Beispiel erklärt, was eure Lieblingsserie ist oder was ihr aktuell streamt oder was ihr unfassbar gerne mal hier im Podcast auch hören würdet, dann könnt ihr uns da gerne eine Sprachnachricht aufnehmen, auch an podcast@moviepilot.de schicken und dann landet ihr vielleicht in einer der nächsten Folgen. Wir sind bei Twitter auch unterwegs, wo ihr uns folgen könnt und dann immer ganz genau wisst, wann die nächste Folge kommt. Und zwar unter twitter.com/streamgestöber, Gestöber mit OE. Ich persönlich bin auch bei Twitter, da heiße ich Anti-Alles-Lisa, bin aber eigentlich gar nicht so Anti-Alles. Dieser Name ist eine Jugendsünde, das kann ich ja jetzt an dieser Stelle mal sagen. Patrick, wo können Leute dich verfolgen?
Ich schreibe bei Moviepilot unter dem Nicknamen Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich auch bei Twitter unter dem ganz normalen Namen Patrick Reimbutt.
Hervorragend. Also folgt uns, wenn ihr mögt und vor allem streamt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.